Ja, liebe Geschwister, wir wollen mit unserer Betrachtung des Epheserbriefes heute fortfahren. Und wir befinden uns im Kapitel 3. Kapitel 3 des Epheserbriefes. Ich werde die Verse 1 bis 13 lesen. Epheser Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Auserwählterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Und daran könnt ihr, wenn ihr es lässt, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Soweit. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die Dinge, die du durch den Apostel Paulus und durch die anderen Apostel auch offenbart hast. Dinge, die deinen Sohn betreffen, unser Heil. Ja, wir danken dir, dass du uns durch Jesus Christus so Teilhaber deiner Herrlichkeit auch gemacht hast, wie wir hier lesen. Und das ist ein großes Geheimnis. Und es ist auch schwer zu verstehen, Herr, was in Christus auch verborgen ist, was jetzt dennoch offenbart worden ist. Lass uns das erkennen. Gib uns erleuchtete Augen, dass wir das begreifen, wie Paulus hier auch betet, auch in den nächsten Versen. Ja, wir bitten dich um deine Hilfe. Segne uns durch dein Wort. Amen.
Amen.
Ja, vielleicht sollte man diesen Text noch in eine verständliche Übersetzung lesen. Wir sehen hier, es ist relativ komplex, was Paulus sagt. Deshalb gibt es auch Predigten. Das Ziel ist auch, das auszulegen, dass wir das richtig verstehen. Ja. Vielleicht kurz noch zu dem, was wir in Kapitel 2 gelesen und auch gelernt haben. Wir haben zuletzt gesehen, dass Gott in Christus zwei wesentliche Dinge getan hat. Zwei wesentliche Dinge, die uns in Kapitel 2 auch vorgelegt werden und auch zusammengefasst sind. Das erste ist, Gott uns in ihm, in Jesus Christus, zum Leben erweckt hat. Also uns zum Leben erweckt. Obwohl wir aufgrund unserer Sünden geistlich tot waren. Es ist, wenn Paulus jetzt von geistlichem Tod spricht, dann meint er nicht nur, aufgrund unserer Sünden sind wir verurteilt worden. Er meint auch, dass wir völlig unfähig waren, Gott zu erkennen. Und das zu begreifen, auch was er uns auch schenken will, zu unserem Heil. Wir waren geistlich tot und Gott hat uns zum Leben erweckt. Er hat uns mit Christus auferweckt. Und das Interessante ist ja, dass Paulus auch die Juden einschließt. Er sagt nicht, die Juden wussten das und ihr, die Heiden, seid jetzt zu diesem neuen Leben erweckt worden, sondern er sagt, wir, uns. Er sagt, auch uns, Vers 5, waren tot. Auch Paulus war ein Jude, auch wir, die Juden, waren tot in unseren Sünden. Es gibt keinen Unterschied. Jesus hat sowohl das Volk Israel als auch wir, also auch uns, die Heiden, gerettet durch sein Werk. Das Zweite, was er auch in Kapitel 2 betont, was sehr wichtig ist, was auch mit dem Text heute zu tun hat, ist, dass Gott in Jesus Christus die Einheit zwischen Juden und Nichtjuden hergestellt hat. Er hat sie zu einem Leib vereint. Als lebendige Steine hat er sie gebraucht, um einen geistlichen Tempel zu bauen. Paulus gibt uns hier das Bild eines geistlichen Tempels, der Gott mit lebendigen Steinen, bestehend aus Juden und Heiden, auch baut. Und das ist eine Neuerung. Heute, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, scheint es uns relativ gewöhnlich zu sein. Aber damals war es eine große Neuerung, dass nicht nur das Volk Israel diese Dinge als Verheißung bekommt, sondern auch die Heiden, die entfremdet waren. Paulus sagt, dass jetzt durch Christus die Heiden nahe gekommen sind. Sie waren ferne, wir waren ferne und wir sind nahe gekommen. Wir sind Gott näher gekommen, wir sind Gott nahe gekommen, wir sind aber auch den Juden nahe gekommen. Also Gott hat durch Jesus Christus praktisch den Zaun abgebaut, was uns trennte. Erinnert euch an dieses Bild, das auch damals sichtbar war. Die Heiden hatten keinen Zugang zum Tempel von Jerusalem. Sie durften auf dem Vorhof anbeten, aber sie durften nicht in den Tempel rein. Da war ein Verbot eigentlich. Das hat Christus durch seinen Tod abgeschafft. Und wir kommen jetzt zum Kapitel 3. Und Kapitel 3 beginnt mit diesen Worten: Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu, für euch die Heiden. Deshalb. Das heißt, mit diesem Deshalb will Paulus sagen, dass er möchte eine Schlussfolgerung aus dem ziehen, was er in Kapitel 2 gesagt hat. Das ist sein Ziel hier. Aber das Merkwürdige ist, dass er abrupt abbricht in seinen Gedankenfluss und wieder so einen neuen Exkurs einschiebt. Also was wir hier haben ist in den Versen 2, eigentlich bis Vers 13 ist wieder ein Einschub. Also Paulus möchte eigentlich, das werden wir mal sehen, wenn wir in Kapitel 14, er möchte eigentlich beten. Möchte für die Epheser oder für die Empfänger des Briefes, es sind nicht nur die Epheser, sondern auch andere Gemeinden, er möchte für sie beten, dass Gott ihnen erleuchtete Augen gibt, damit sie dieses Geheimnis verstehen. Aber jetzt bricht er nochmal seinen Gedanken ab und fügt irgendwas dazwischen. Und in diesem Exkurs, in den Versen 2 bis 13, ist der eigentlich, was wir heute anschauen wollen, möchte er seinen Leser erklären, dass der Grund für seine Gefangenschaft, erinnert euch, dass Petrus diese Briefe an die Epheser, Kolosser, Philippa, Philemon aus seinem Gefängnis schreibt. Er ist wahrscheinlich in Rom. Es gibt auch andere Hypothesen, dass es nicht Rom, sondern irgendwo Ephesus war. Aber die meisten Ausleger sind der Meinung, dass Paulus hier aus Rom schreibt, wo er im Gefängnis ist. Am Ende von der Apostelgeschichte ist er gefangen genommen und hat an den Kaiser appelliert, musste nach Rom. Und dort, nach 2 Jahren Gefangenschaft in Caesarea Maritima in Israel, muss er noch dort vor dem kaiserlichen Gericht erscheinen. Und von dort schreibt er diesen Brief hier. Und diese Situation, dass Paulus in Gefangenschaft war, war ein Grund zur Sorge für viele Christen, die zum einen sich große Sorgen um den Apostel gemacht haben. Vielleicht wird er verurteilt und muss sterben. Aber große Sorgen, weil sie gemerkt haben, also wie kann es sein, dass ein solcher Mensch, der so einen Einsatz gezeigt hat, so viel leiden muss. Und sie haben auch für ihn gebetet. Und Paulus sagt hier, ich bete für euch, dass ihr erkennt, dass Gott auch durch diese Situation auch was Größeres auch vollbringt. Er will seinen Leser zeigen, dass seine Gefangenschaft ganz und gar Teil von Gottes Plan ist. Das ist nicht etwas, was nicht im Gottes Plan ist. Das ist Teil von Gottes Plan. Und der Plan Gottes, wie er das erklärt, ist im Grunde genommen, Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Leib zu vereinen. Er, der Jude, Paulus, wurde beauftragt, den Heiden diesen Plan bekannt zu machen. Und aus diesem Grund wurde er von seinen Landsleuten verfolgt und den Römern ausgeliefert. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir, das ist genau, weil Paulus sich um das Heil der Heiden bemühte, dass die Juden sich über ihn geärgert haben. Er hat gesagt, Gott hat mich zu den Heiden geschickt, weil ihr, das Volk Israel, sein Messias verworfen habt. Und das hat die Juden so geärgert, dass sie ihn wollten ihn eigentlich töten, und letztendlich wurde er den Römern ausgeliefert. Und dann Paulus geht weiter und er sagt, ihr habt sicherlich von meiner Verantwortung, von dieser Verantwortung, die Gott mir anvertraut hat, gehört. Und er möchte jetzt eigentlich dadurch zwei Dinge ansprechen. Vers 2, ihr habt ja gewiss von der Aushalterschaft, das heißt, es ist eine Verantwortung, ja? Also das ist ein bisschen mehr als eine Verantwortung, die verschiedenen Aufgaben beinhaltet. Und das ist eine Verantwortung, die Gott in seine Gnade ihm anvertraut hat. Und dann sagt er, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Und daran könnt ihr, wenn ihr das lest, mein Ansicht in das Geheimnis des Christus erkennen. Etwas, was in den früheren Generationen nicht bekannt wurde und was jetzt geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber der Verheißung Gottes sind in Christus durch das Evangelium. Also zwei Dinge eigentlich möchte er hier ansprechen. Zunächst den Inhalt dieses Geheimnis, das Gott durch die Apostel geoffenbart hat. Und wir haben schon zum Teil gesehen, was das ist im Kapitel 2, dass Gott einen geistlichen Tempel baut mit lebendigen Steinen aus Juden und Nichtjuden. Aber hier fügt Paulus noch einen Gedanken hinzu. Er sagt, das ist ein Geheimnis und dieses Geheimnis zeigt oder beweist den unausforschlichen Reichtum des Christus. Und das ist auch das Thema dieser Predigt. Der unausforschlichen, der unergründlichen Reichtum des Christus. Was heißt das, was er da meint? Und das Zweite, indem er das sagt, ist, wie gesagt, seinen besorgten, beunruhigen Lesern, die von seiner Gefangenschaft gehört haben und sich auch große Sorgen machen, denen will er deutlich machen, dass sein Leiden um des Evangeliums willen auch ein Teil von Gottes Plan ist und dass es deshalb keinen Grund zur Sorge gibt. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Gott hat alles unter Kontrolle. Das gehört zu seinem Plan. Paulus hat 3 Jahre in Ephesus verbracht, lesen wir in der Apostelgeschichte. Und viele Epheser kannten ihn. Es ist auch umso merkwürdiger, dass er hier sagt, ihr habt sicherlich von meiner Verantwortung gehört. Das heißt, Also viele sehen das als ein Beweis, dass dieser Brief nicht nur an die Epheser geschrieben worden ist, sondern auch an anderen Gemeinden, auch die Leute in Kolosse oder in anderen Städten von Kleinasien haben diesen Brief empfangen, die Paulus nicht kannten, nicht persönlich kannten. Aber seit seinem letzten Aufenthalt in Ephesus sind doch einige Jahre schon verlaufen und sicherlich haben neue Menschen auch die Rettung gefunden in Jesus Christus, und zu denen spricht er auch. Er sagt, ihr seid neu, ihr kennt mich nicht, ihr habt mich nicht gesehen, aber ihr habt sicherlich gehört, welche Gnade Gott mir anvertraut hat. Ich möchte in diesem Text, den wir heute betrachten wollen, von Vers 3 bis Vers 13 vier Dinge sehen. Also wir wollen diesen Text in vier Punkten gliedern. Ich nenne sie und wir werden sie noch mal näher anschauen. Punkt 1, der unausforschliche Reichtum des Christus war bisher verborgen. Das ist das, was Paulus meint mit Geheimnis. Das war verborgen, das ist nicht mehr ein Geheimnis, das ist enthüllt worden, aber das war verborgen damals. Zweitens, der unausforschliche Reichtum des Christus ist für arme Sünder. Er ist nicht für Weisen, er ist nicht für Menschen, die besser sind als anderen, sondern ist für arme Sünder. Das ist ein Ausdruck der Gnade Gottes. Drittens, der unausforschliche Reichtum des Christus, worin besteht er? Ist Christus selbst. Dieser Reichtum ist Christus selbst. Das ist nicht etwas, was nur mit Christus mitgeliefert wird, was zu diesem Paket gehört, sondern das ist im Grunde genommen Christus selbst. Alles, was Gott uns gibt, was er uns schenkt, dieser himmlische Segen, den er uns schenkt, ist Christus selbst. Und viertens, die Gewissheit des Glaubens, alles, was wir hier erkennen in Jesus Christus, gibt uns unerschütterlichen Mut. Die Gewissheit des Glaubens gibt uns unerschütterlichen Mut. Punkt 1. Dieser Reichtum des Christus war verborgen. Erinnert euch, dass Paulus in Vers 9 vom Kapitel 1 von einem Geheimnis gesprochen hat, das Gott offenbart hat. Dort im Kapitel 1, Vers 9 spricht er vom Geheimnis seines Willens. Gott hat jetzt das Geheimnis seines Willens geoffenbart. Und hier präzisiert er seinen Gedanken in Vers 6. Was ist dieses Geheimnis? Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus Jesus durch das Evangelium. Durch Jesus Christus bekommen Heiden Anteil am Heil, was bisher nur für die Juden war. Und sie gehören auch zum Leib Christus. Sie werden in diesen Leib eingegliedert. Sie sind in die Zusagen Gottes für sein Volk mit einbezogen. Aber was meint Paulus, wenn er sagt, dass Gott dieses Geheimnis den früheren Generationen oder den früheren Geschlechtern nicht offenbart hat? Ist es tatsächlich so, dass die Rettung der Heiden, der Nichtjuden im Alten Testament völlig verborgen war? Und wenn man das Alte Testament liest, wird deutlich, dass Nichtjuden in der Vergangenheit nicht nur gerettet wurden, sondern auch, dass auch ihre zukünftige Erlösung auch im Alten Testament prophezeit wurde. Also was meint er jetzt mit dieser Verborgenheit? Ich möchte vorab einige Passagen aus dem Alten Testament erwähnen, in denen Heiden zum Glauben gekommen sind. Also ich werde sie nicht lesen, ich werde sie nur erwähnen. Denken wir zunächst an das Beispiel von Rahab, dieser Prostituierte aus Jericho, die von Gott erleuchtet wurde. Sie hat verstanden, dass dieses Volk Israel das Volk Gottes war, und dadurch ist sie auch zu einem echten Glauben an Yahweh, an den Gott Israel gekommen. Sie hat deshalb, weil sie aus Glauben gehandelt hat, die Spionen, die israelitische Spionen aufgenommen und hat sie versteckt. Wir finden dann auch im Alten Testament Ruth, das Beispiel Ruth. Ruth, die Moabitin, die ihrer Schwiegermutter Naomi gefolgt ist und sich dem Volk Israel angeschlossen ist und auch durch diesen Glauben, durch diesen Gehorsam auch gesegnet wurde. Und diese beiden Frauen, Rahab und Ruth, werden in dem Stammbaum Jesu erwähnt, sind Vorfahren Jesu selbst. In 2. Könige 5 lesen wir auch die Geschichte von Naaman, diesem Syrer, der Aussatz hatte und der durch den Glauben auch gerettet, geheilt zunächst und vielleicht auch gerettet wurde, geheilt durch den Propheten Elisa, der an die Erkenntnis des Gottes Israel auch gekommen ist. Also das sind Menschen, es wird nicht nur über ihre Taten gesprochen, sondern wir müssen davon ausgehen, dass sie auch gerettet wurden, wenn das Alte Testament von ihrem Glauben spricht. Und dieser Glauben wird auch im Neuen Testament zitiert und als Beispiel gegeben. Dann, auch wenn es nicht wirklich eindeutig ist, im Alten Testament wird die Erlösung, die zukünftige Erlösung der Heiden auch angekündigt, prophezeit. Wir finden einige Verse da, also zum Beispiel 5. Mose 32, Vers 43 im Lied Mose. Mose sagt, ihr Heiden jubelt über sein Volk oder jubelt mit seinem Volk. Jubelt mit. Ja, warum sollten die Heiden jubeln, wenn ihnen nicht etwas auch versprochen wird, was auch dem Volk Gottes betrifft? Das Volk Gottes betrifft. Dann haben wir auch viele, ich kann nicht alle Verse zitieren, aber es gibt sehr viele Texte, die über das Heil der Nichtjuden sprechen. Jesaja 2 zum Beispiel oder Mischa 4, das ist eine Parallelstelle. Dort lesen wir, viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lass uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Erstaunliche Vers hier. Ja, es geht nicht nur um Sympathie für das Volk Gottes. Diese Heiden sagen, lass uns dahin gehen zum Gott Jakob, damit er uns belehrt und damit wir auf seinen Pfaden wandeln. Wir wollen diesem Gott dienen. Wie soll es geschehen, wenn Gott nicht etwas für sie tut, wenn Gott nicht eingreift? Jesaja 11, Vers 10. Und es wird geschehen, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, Messias, der als Banner für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Banner für die Völker. Stellt ihr euch vor, es ist ein wunderbares Bild hier, da wird ein Banner, so eine Fahne, eine Flagge hergestellt und zur Ehre Jesu Christi. Ein Zeichen auch für das Heil dieser Heidenvölker. Also was meint Paulus, wenn er sagt, dass dies verborgen war? Das ist nicht der Eindruck, den wir haben, wenn wir das Alte Testament lesen. Einige Ausleger sind der Auffassung, dass der Plan Gottes nur teilweise oder bis zu einem bestimmten Grad offenbart wurde. Wir lesen hier, es scheint nicht ganz deutlich zu sein, was es heißt jetzt, wenn die Völker nach Jerusalem gehen wollen und Gott dienen wollen. Es ist nicht ganz klar, ob das Heil gemeint ist. Ich denke schon, wie gesagt, dass es eindeutig auf ein Heil hinweist. Aber das ist nicht ganz klar, das ist nicht hundertprozentig klar, was da gemeint ist. Andere weisen zu Recht darauf hin, dass der von Paulus hier verwendete Ausdruck, wenn er von einem verborgenen Geheimnis spricht, zeigt, dass dieser Plan völlig verborgen war. Also der griechische Ausdruck deutet auf etwas, was völlig unbekannt war, was man nicht erahnen konnte. Und ich denke, diese zweite Interpretation ist wahrscheinlich die richtige. Es ist nicht, dass es unklar war, sondern dass es wirklich total verborgen war. Aber wie lässt sich das dann mit dem, was wir aus dem Alten Testament gelesen haben? Ja, ich denke, die Antwort lautet, dass es bereits im Alten Testament für Nichtjuden möglich war, gerettet zu werden. Ist klar. Allerdings unter einer Bedingung. Menschen konnten im Alten, also Heiden, Nichtjuden konnten im Alten Testament gerettet werden, unter der Bedingung, dass sie Juden wurden. Sie mussten Juden werden. Sie mussten getauft und beschnitten werden, um gerettet zu werden. Das war die Voraussetzung. Und der Unterschied besteht hier darin, dass im Neuen Testament die Heiden nicht mehr Juden werden müssen. Das ist auch etwas, was Paulus offenbart im Römerbrief, im Galaterbrief. Es war nicht ganz klar für die ersten Judenchristen, was notwendig war, damit die Nichtjuden gerettet werden. Und das ist etwas, was den Aposteln, insbesondere dem Paulus, geoffenbart wurde, dass um zum Volk Gottes zu gehören, die Nichtjuden nicht mehr Juden werden müssen. Sie müssen nicht beschnitten werden. Sie müssen nicht, sie sind nicht mehr an den Verpflichtungen des Alten Bundes gebunden. Sie werden zu Kindern Abraham durch den Glauben an Jesus Christus. Botschaft des Galaterbriefes. Paulus erklärt in Vers 9, dass Gott jetzt ans Licht bringt, wie er seinen verborgenen Plan verwirklicht. Durch den Glauben an Jesus Christus sind jetzt die Heiden von den Pflichten und von den Ritualen des Alten Bundes befreit. Sie brauchen nicht mehr die jüdischen Zeremonien und Ritualen anzunehmen. Und das zum Punkt 1. Punkt 2. Der unausforscherliche Reichtum des Christus ist für arme Sünder. Das sehen wir ganz besonders in den Versen 7 und 8, wo Paulus von sich selbst spricht. Er erklärt, wie Gott ihn zu dem Aposteldienst berufen hat. Und was er sagt, ist ziemlich interessant. Er spricht zunächst davon, dass er ein Diener des Evangeliums geworden ist. Ein Diener des Evangeliums. Verwendet hier ein griechisches Wort, das Diakonos ist, von dem sich unser Wort Diakon auch ableiten lässt. Diakonie, ein Diener des Evangeliums. Paulus verwendet auch manchmal, wenn er von Diener spricht, ein anderes Wort. Das ist das Wort Doulos, was eigentlich auch Sklave bedeutet. Der Unterschied besteht hier darin, dass Doulos sich auf das Dienstverhältnis eines Sklaven gegenüber seinem Herrn bezieht. Das beschreibt die Beziehung zwischen einem Diener und seinem Herrn. Wenn Paulus sagt, ich bin ein Doulos Christi, will er sagen, ich bin ein leibeigener Christus, ich gehöre Christus hier. Hier spricht er nicht von dieser Beziehung zu Christus, sondern er spricht von dem Dienst, der ihm anvertraut worden ist. Er spricht von der Funktion oder von dem Amt. Und das möchte ich hervorheben. Und dieser Dienst wurde Paulus nicht anvertraut, weil er besondere Fähigkeiten hat. Heute, wenn man in eine Firma, in einem Geschäft oder in der Welt, in der Politik, wenn man, das ist vielleicht nicht mehr so ganz wahr heutzutage, aber gut, wenn man Leute zu einem bestimmten, für eine bestimmte Funktion auch berufen will, sucht man auch fähige Leute. Frage ist, können sie das? Man will nicht eine hohe Funktion, eine verantwortungsvolle Funktion Menschen anvertrauen, die das nicht können. Und Paulus sagt hier, es ist nicht aufgrund meiner Fähigkeiten, dass mir diese Gnade des Apostelamts anvertraut worden ist, sondern aus Gnade. Es ist reine Gnade. Ich verdiene das nicht. Und ich übe sie auch durch die Kraft des Geistes aus. Also zwei Dinge. Dieses Amt ist mir durch die Gnade Gottes anvertraut worden. Ich verdiene da nichts. Und wenn ich dieses Amt ausübe, tue ich das nicht mit meiner eigenen Kraft, sondern mit der Kraft, die mir der Geist Gottes gibt. Ja, seine Fähigkeiten hat er durch die Gnade Gottes erhalten und er übt sie auch durch die Kraft des Geistes aus. Paulus sagt in Kapitel 2, Vers 10, niemand soll sich rühmen, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Das, was wir tun, ist nicht etwas, was wir uns auf eine Tafel schreiben können. Wir können uns dessen nicht rühmen, sondern das ist ein Werk Christi. Genauso wie unsere Errettung das Werk Gottes ist, sind auch die Dinge, die wir tun, auch sein Werk. Gott, sagt er auch, hat uns nicht nur den Geist als Pfand gegeben und durch diesen Geist versiegeln, dass wir sein Eigentum sind, sondern er hat uns den Geist gegeben, geschenkt, um uns die Möglichkeit zu geben, auch ihm zu dienen. Zum Beispiel sagt Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7, diesen bekannten Vers, Gott ermutigt seinen Jünger Timotheus, und er sagt, zeige Mut. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, der Angst gegeben, sondern einen Geist, der uns auch Kraft, Liebe und Besonnenheit schenkt. Wir könnten lange über diese Begriffe reden, aber hier ist ganz klar, wenn du zu Jesus gehörst, dann musst du wissen, Gott, du brauchst keine Furcht zu haben. Du brauchst nicht unsicher zu sein. Gott gibt dir einen Geist der Kraft. Kraft bedeutet, er befähigt dich auch das zu tun, was er will. Und du hast auch keine Entschuldigung dafür, wenn du das nicht tust. Ein Geist der Liebe. Es ist nicht ein Geist der Kritik, ein Geist des Richtens, sondern ein Geist der Liebe und der Besonnenheit auch. Ein Geist, der dich befähigt auch, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Das ist, was Paulus hier sagt. Und er sagt, das, was ich tue, tue ich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und zweitens hat Paulus diese Gnade erhalten, Apostel zu sein, obwohl er, das sagt er über sich, obwohl ich der Geringste unter den Heiligen bin. Bin der Geringste unter den Heiligen. Ich könnte sagen, das ist aber, Paulus, eine falsche Bescheidenheit hier. Also du bist nicht der Geringste. Was meint er damit, wenn er sagt, ich bin der Geringste unter den Heiligen? Er spielt, denke ich, damit auf die Tatsache an, dass er vor seiner Bekehrung die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Das meint er mit dem Geringsten. Er meint, ich bin eigentlich, wenn ich auf meine Vergangenheit zurückschaue, nicht würdig, dass mir eine solche Verantwortung anvertraut wird. Ich war ein Verfolger der Gemeinde. Wie kann es sein, dass Jesus in seiner Gnade mir ein solches Amt jetzt anvertraut hat? Wie kann es sein, dass ich eine solche Gunst von ihm bekommen hat? Und er sagt zum Beispiel auch in 1. Timotheus Brief, Kapitel 1, Vers 12 und 13, etwas, was auch das beleuchtet, was er hier sagt. Er sagt dort, ich danke dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Also Paulus sagt, ich war auch ein Frevler. Er sagt zwar, ich war, was das Gesetz angeht, man konnte mir keine Kritik machen, aber in den Augen Gottes war ich ein Frevler. Gott sieht, was die Menschen nicht sehen. Und das zeigt auch, dass Religiosität auch nicht unbedingt das Zeichen ist, dass wir Gott auch gefallen. In den Augen Gottes sind wir Frevler. Und deshalb sagt auch Paulus, wir waren tot in unseren Sünden. Wir sollten nicht denken, Gott hat mich gewählt, hat mich zu seinem Kind gemacht, weil er in mir etwas Gutes gefunden hat. Das ist nicht, was Paulus hier sagen will. Ich war ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler, ein Übeltäter. Aber mir, das haben wir gesungen im Sinn, mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Paulus sagt, ich kannte Gott nicht, ich war blind, verloren in meinen Sünden, obwohl ich ein religiöser Mensch war. Ich habe das in Unglauben, aber Jesus hat mir die Augen aufgetan und ich bin ihm dankbar. Welche Gnade! Punkt 3. Der unausforschliche Reichtum des Christus ist Jesus selbst. Paulus sagt in Vers 8, dass ihm die Gnade gegeben wurde, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Mir, der Allergeringste unter Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden unter den Heiden, den, könnte man auch übersetzen, den unergründlichen Reichtum des Christus weiter zu sagen. Was versteht er unter diesem Begriff? Ich denke, vielleicht zwei Dinge. Paulus hat zunächst unsere neue Stellung in Christus vor Gott im Blick. In 2. Korinther 8, Vers 9 sagt er über Jesus Christus, obwohl er reich war, Jesus Christus, obwohl er reich war, wurde der Herr Jesus Christus euretwillen arm, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jemand hat ein Lied darüber geschrieben. Jesus Christus wurde unseretwillen arm, damit wir durch seine Armut, durch seine Erniedrigung reich werden. Es ist ein Austausch. Es geschieht nicht nur ein Austausch in Bezug auf die Gerechtigkeit. Jesus, der vollkommen perfekt war, gerecht vor Gott, hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Sie wurde uns angerechnet und unsere Sünden wurden an ihm gelegt. Hier, was Paulus sagt, ist ja, wir sind reich heute. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Erbe des ewigen Lebens, weil Christus für uns arm geworden ist. Wäre er nicht arm für uns geworden, dann hätten wir diesen Reichtum nicht erlangt. Paulus erklärt, dass Christus auf seine himmlische Herrlichkeit verzichten hat und sich bis zur Armut erniedrigen musste, damit wir elenden Sündern mit Gott versöhnt werden und das unschätzbare Geschenk des ewigen Lebens empfangen können. Und das ist etwas, was wir auch bei der letzten Freizeit gesehen haben. Damit etwas passiert, damit wir Frucht tragen, müssen wir auch durch diesen Weg gehen. Nicht nur Christus ist durch diesen Weg gegangen, sondern wir sind auch dazu berufen, durch diesen Weg zu gehen, um vor Gott erhöht zu werden. Jesus Christus ist also der, durch den Gott uns allen himmlischen Segen schenkt und zukommen lässt. Das hat Paulus in Kapitel 1 gesagt. Er sagt, den ganzen Segen Gottes, alles, was Gott in den himmlischen Regionen für uns vorbereitet hat, das erhalten wir in Jesus Christus. In ihm, erinnert euch, in ihm haben wir das bekommen. In ihm ist das geschehen. In Kolosser 2, Vers 3 spricht Paulus auch von dem Geheimnis Gottes. Besonders im Kolosserbrief, es hat mit dem Kontext der damaligen Zeit zu tun, wo es ging um die sogenannte gefährliche Lehre der Gnostiker. Wir kommen nochmal dazu. Und dort spricht er von dem Geheimnis Gottes und erklärt, dass dieses Geheimnis Christus selbst ist. Christus ist das Geheimnis Gottes. Und er sagt, in Christus, Kolosser 2, Vers 3, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Weisheit ist ein wichtiges Thema im Alten Testament. Denken wir an die Weisheitsliteratur, die Sprüche, Kohelet, also den Prediger, auch das Hohelied gehört zu dieser Literatur, Hiob. Das Thema Weisheit, ja, Erkenntnis, es kommt häufig vor, ganz besonders im Buch der Sprüche. Und es ist sehr empfehlenswert, dass wir, also wir haben das auch gehört, dass wir regelmäßig dieses Buch lesen und von der Weisheit erfahren. Wie kann man Weisheit definieren? Was heißt Weisheit? Wenn ich euch frage, was ist Weisheit, werdet sicherlich an diesen Vers denken, der Beginn der Weisheit, der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Also Weisheit, das heißt, den Herrn zu fürchten, dem Herrn zu gehorchen, sein Wort zu bewachen, seine Gebote zu tun. Das ist die Weisheit. Aber wir sehen auch oft in der Weisheitsliteratur, dass die Weisheit oft personifiziert wird. Weisheit wird oft als eine Person, so eine Art Gestalt auch vorgestellt. Lesen zum Beispiel in Sprüche Kapitel 9, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Hier wird die Weisheit mit einer Frau verglichen, die etwas vorbereitet hat. Der Weisheit werden auch sogar göttliche Eigenschaften auch zugeschrieben. Ja? Sprüche 1, Vers 23. Die Weisheit spricht: Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Sprüche 1, Vers 23. Sprüche 8 ist vielleicht das bekannteste Kapitel, Sprüche 8, über die personifizierte Weisheit, wo wir lesen, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, oder am Anfang seiner Werke oder seiner Schöpfung, ehe er etwas machte vor aller Zeit, vor Anfang der Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Eine Personifizierung der Weisheit. Wie gesagt, eine große Gefahr für die frühe Gemeinde war die sogenannte Gnosis, wo die Gnosis beginnt hauptsächlich im 2. Jahrhundert und 3. Jahrhundert. Es gab damals eine Vorform der Gnosis. Und das ist das Thema zum Beispiel vom Kolosserbrief, wo Paulus vor diesem falschen Lehrer warnt. Und was lehrte die Gnosis? Die lehrte, dass Weisheit etwas ist oder etwas sei, dass man durch Übung, wahrscheinlich verlangte man auch Geld dafür. Heute gibt es zum Beispiel auch solche Sekten, zum Beispiel die Scientology ist eine solche Sekte, verlangt auch Geld, damit man etwas lernt und sogar viel Geld. Und auch durch esoterische Praktiken, also das sind verborgene Praktiken. Wenn du nicht bezahlst, kommst du nicht an diese Geheimnisse zu. Ja, also du bezahlst und dann zeigen wir dir, durch welche Geheimnisse, durch welche verborgene Praktiken du wie Gott werden kannst, Teil an der Gottheit haben kannst. Und Paulus bezeichnet dies und andere Philosophien auch zum Beispiel im 1. Korintherbrief. Das hat auch damit zu tun, wenn er im 1. Korintherbrief von der Weisheit der Welt spricht. Er spricht auch über diese Dinge. Er sagt, diese Weisheit, alle menschlichen Philosophien sind menschliche Weisheit und sie nehmen die Dinge Gottes nicht an. Das heißt, sie verstehen die Dinge Gottes nicht an. Denn um diese Dinge zu verstehen, sagt Paulus, braucht man den Geist Gottes. Ohne eine Offenbarung des Geistes Gottes kannst du nicht verstehen, wie Gott ist und wer Gott ist. Weisheit, das wir dir hier sagen, ist also nicht in erster Linie ein menschliches Streben nach Glück. Warum suchen wir Weisheit? Warum gibt es so viele Angebote heute im Internet? Wie kannst du das und dies erreichen? Wie kannst du reicher werden? Wie kannst du glücklich werden? Es ist im Grunde genommen das Glück, was man erreichen wird durch ein weises Leben, durch Besonnenheit, durch Erkenntnis, durch Wissen. Und es ist nicht durch unsere Anstrengungen, durch unsere menschliche Philosophien oder durch unser menschliches Streben, dass man dieses Glück erreichen kann, sondern Weisheit, die große Botschaft des Paulus hier, besteht in der Erkenntnis, dass Gott uns das größte Glück, das wir suchen, Wir suchen Glück. Er kann uns das größte Glück nur in der Beziehung zu seinem Sohn schenken, weil dieser Sohn die Weisheit selbst ist. Weisheit kannst du nur erlangen, oder Glück kannst du nur erlangen, wenn du in Gemeinschaft mit Jesus lebst. Ja, wir kommen zum letzten Punkt. Die Gewissheit des Glaubens gibt uns unerschütterlichen Mut. Das sind die Verse hier 12 und 13. Ich lese sie: Indem wir die Freimütigkeit in Jesus Christus, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Paulus will in Vers 12 nicht einfach sagen, dass wir dank Christus und in der Gemeinschaft, in der Einsmachung oder in der Vereinigung mit ihm das Recht erhalten, uns Gott zu nähern. Das war Teil von Kapitel 2. Er sagt, durch Christus bekommen wir das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aber hier geht es nicht um dieses Recht. Das hat er zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 18 schon erklärt, wenn er sagt, denn durch ihn haben wir den Zutritt zu dem Vater. Da spricht er von einem rechtlichen Aspekt, was notwendig ist, vor einem heiligen Gott zu erscheinen. Da brauchen wir die Gerechtigkeit Jesu. Aber hier spricht er von etwas anderes. Er spricht hier von Freimütigkeit. Hier, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht, nochmal eine Betonung, durch den Glauben an ihn. Wir sollen zu Gott mit großer Freimütigkeit und Zuversicht kommen. Das Wort, das er hier verwendet, hat zwei Bedeutungen. Das Wort für Freimütigkeit. Einerseits die Befreiung vor Angst. Es geht nicht um Ehrfurcht, es geht um Angst. Wenn wir zu Gott kommen, brauchen wir als Kinder Gottes keine Angst zu haben. Keine Angst vor dem Gericht oder dass Gott uns verwirft oder dass er uns nicht einfach akzeptieren will. Und andererseits ist die Rede auch von Klarheit. Wir haben keine Angst vor Gott, weil unsere Stellung vor ihm klar und eindeutig ist. Alle Punkte sind geklärt. Und in dieser Beziehung gibt es nichts Geheimnisvolles mehr für die, die zu Christus gehören. Steht hier, also die Enthüllung dieses Geheimnisses führt dazu, dass Klarheit in unserer Beziehung zu Gott herrscht. Deshalb, es ist auch unverständlich und deshalb brauchen wir auch Belehrung in der Gemeinde, dass es Christen gibt, die in ihrer, was ihre Beziehung zu Gott angeht, nicht im Klaren sind. Die sich fragen, hat mich Gott akzeptiert? Wie stehe ich? Paulus betont hier, das ist klar, das muss klar sein. Wenn du verstanden hast, wer Christus ist, was er für dich getan hat, kannst du zu dem Thron Gottes mit großer Freimütigkeit kommen. Und wir müssen auch den Vers 12, was er hier über die Freimütigkeit sagt, im Zusammenhang mit dem Vers 13 betrachten. Paulus spricht am Ende von Vers 13 von einer Ehre. Normalerweise spricht er von der Ehre oder von, das gleiche Wort wie Herrlichkeit. Das ist auf Griechisch das Wort Doxa, also Herrlichkeit. Er spricht hier von der Herrlichkeit der Gläubigen. Die meisten haben Ehre übersetzt, weil sie sagen, das ist ein starkes Wort hier, aber das ist das gleiche Wort. Und er sagt, er spricht von einer Ehre für die Heiden, die aus seinen eigenen Bedrängnissen resultiert. Also das heißt, seine Bedrängnisse, die Bedrängnisse, die Leiden des Paulus produzieren Ehre oder Herrlichkeit bei den Gläubigen. Ich denke hier im Vers 13 bezieht sich Paulus auf seine Aussage in Vers 1, dass er für die Heiden gebunden ist. Vers 1, deshalb bin ich Paulus, ich der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Und dabei geht es in Paulus, wenn er das sagt, nicht in erster Linie darum, bei seinen Lesern ein Gefühl der Dankbarkeit zu wecken. Er möchte nicht ihnen hier sagen, seht, das ist wegen euch, dass ich das alles ertrage. Deshalb sollt ihr dankbar sein, dass ihr solche Leiter, solche Apostel habt. Das ist nicht, was er sagen will hier. Er will nicht bei diesen Menschen ein Gefühl der Dankbarkeit oder ihr Gewissen ansprechen und sagen, ihr sollt wirklich dankbar sein, dass es solche Menschen gibt, die für euch leiden. Nein, im Gegenteil. Er will nicht, dass seine Leser ein schlechtes Gewissen haben und sich deswegen schlecht fühlen. Im Gegensatz, er will, dass sie glücklich sind, dass sie froh sind, dass sie sich freuen über die Dinge, die sie in Jesus Christus empfangen haben. Und Paulus möchte mehrere positive Folgen seines Leidens hervorheben. Das tut er nicht nur hier, sondern in vielen seiner Briefe. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 15 und 17 sagt er zum Beispiel, dass sein Leiden die Erlösung immer mehr Menschen ermöglicht. Paulus hat gemerkt, wenn ich leide, ist es so, dass Gott dieses Leiden gebraucht, um mehr Menschen zu der Erkenntnis Jesu Christi zu führen. Und so sagt er, der Dank dieser Menschen zur Ehre Gottes überfließt. Ihr merkt, wie Paulus denkt. Er sagt, dadurch, dass Menschen gerettet werden, bekommt Gott mehr Herrlichkeit, weil die Menschen ihm danken für ihre Erlösung. Wir müssen das verstehen. Und im 2. Timotheus 2, Vers 10 erklärt Paulus, dass seine Leiden der Errettung der Auserwählten und ihrer Verherrlichung dienen. Kolosser 1, Vers 24 sagt er, dass er zum Wohl der Gemeinde das vollendet, was an den Leiden Christi noch fehlt oder noch aussteht. Und damit will er nicht sagen, dass dem Werk Christi noch etwas fehlt und dass er das vervollständigt durch sein Leiden. Es gibt Menschen, die lassen sich auch kreuzigen, auch, ja, indem sie sagen, es fehlt dem Christi noch etwas. Nein, das ist nicht, was er meint hier, wenn er das sagt. Sondern was er sagt, ist, dass er oder wir, weil das ja auch für uns gilt, nur durch Prüfung, nur durch Bedrängnisse, und durch die wundersame Befreiung aus dieser ausweglosen Situation die Kraft der Auferstehung Jesu wirklich erfahren können. Das ist, indem wir leiden, indem wir in einer ausweglosen Situation sind und uns an Gott wenden, dass wir Befreiung erfahren. Das ist ein Geheimnis, aber das ist so. Ja, wenn du wirklich in einer ausweglosen Situation warst, du hast zu Gott geschrien, Gott hat dich befreit. Da sagst du, das ist ein Wunder. Und er vergleicht das mit der Auferstehung Christi. Und er sagt, das ist genauso die gleiche Kraft, die Gott hier anwendet, die er auch bei der Auferstehung Christi angewandt hat. Gott zeigt die gleiche Kraft. Gott hat uns durch den Tod seines Sohnes errettet. Er verherrlicht sich durch unsere Bedrängnisse und zeigt die Kraft seines Lebens, des Lebens, der Auferstehung auch dadurch, dass er uns aus dem Tod im sinnbildlichen Sinnen auch befreit. Und was Paulus hier auch wahrscheinlich betonen möchte, ist, dass die Liebe der heiligen Christen, wir dürfen nicht vergessen im Kontext, es ist immer im Hintergrund dieser Gedanken, dass Paulus nach Jerusalem gegangen ist am Ende seines dritten dritten Missionsreise, um die Geschenke, eigentlich das Geld, die Spenden der heiligen Christen nach Jerusalem zu bringen, um den armen, verfolgten Judenchristen dort zu helfen. Das ist sehr wichtig, dass wir das im Hintergedanken haben. Und indem sie ihre finanzielle Unterstützung gezeigt haben, will Paulus sagen, das ist ein wunderbares Zeugnis für die Einheit zwischen Juden und Christen. Diese Liebe, die die Heidenchristen zu ihren Geschwistern in Jerusalem gezeigt haben, zeigt, was er meint mit dieser Einheit zwischen Juden und Christen. Das ist ein klarer Beweis. Es ist nicht nur theoretisch so. Und diese Liebe ist eine Frucht des Geistes. Und die spiegelt auch, und deshalb, wir sehen hier, also wir können nicht alles wirklich auslegen, was hier enthalten ist. Also das ist wirklich sehr tief, was Paulus sagt. Er sagt auch hier, diese Frucht des Geistes, diese Liebe der Heidenchristen für ihre Geschwister in Jerusalem, zeigt auch, spiegelt die vielfältige Weisheit Gottes wider. Wenn man von Gottes Weisheit spricht, das sieht man hier im Beispiel. Das ist wie ein Juwel mit verschiedenen Facetten. Und wir sehen hier eine Facette von diesem kostbaren Stein. Und es ist auch etwas, dass Gott diesen gläubigen Heiden reichlich vergelten wird. Das meint er mit dieser Ehre und Herrlichkeit. Er sagt, das, was ihr tut aus Liebe, das wird Gott vergelten. Das wird zu eurer Herrlichkeit, zu eurer Ehre dienen. Und das bedeutet auch Ruhm für sie. Und Paulus freut sich, dass seine Leiden dazu beitragen können. Er sieht nicht nur in seinen Leiden eine Möglichkeit, auch Menschen zu retten, sondern er sieht auch, welche Liebe, das sagt er auch an anderen Stellen, er sagt, durch meine Gefangenschaft ist es auch so, dass Menschen Mut gefasst haben und ermutigt geworden sind, dazu Zeugnis zu geben. Und da freue ich mich darüber. Und das ist zur Ehre Gottes. Allerdings müssen wir auch verstehen, dass wenn Paulus von der Ehre der Gläubigen spricht, von ihrem Lohn, alle Dinge, die diesen Heiden zuteil werden, ist es nur denkbar, weil Gott in Christus gute Werke vorbereitet hat, die die Gläubigen tun werden. Das ist das, was er im Kapitel 2, Vers 10 gesagt hat. Das sind Dinge, die wir nicht aus uns selbst hervorbringen, sondern Dinge, die Gott für uns in seine Weisheit vorbereitet hat, damit wir sie tun. Ich komme zum Schluss. Hier sehen wir, dass Paulus, wenn er vom unausforschlichen Reichtum Christi spricht, uns deutlich machen will, dass Gottes Gedanken zur Erlösung seiner Kinder weit über unsere Vorstellungen hinausgehen und wir über diesen Plan nur staunen können. Paulus will uns sagen, also wir können nur staunen, wenn wir verstehen, wie Gott vorgeht in seiner Weisheit. Das ist etwas, was man sich nicht vorstellen konnte und was wir noch, wo wir noch Schwierigkeiten haben, auch das wirklich in den ganzen Umfang zu verstehen. Gott bedient sich von Mitteln, die weit über die menschlichen Möglichkeiten und unserer Vorstellungskraft hinausgehen. Selbst durch Leid und Tod kann Gott Leben schaffen. Das beste Beispiel ist der Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus. Wir haben Leben durch seinen Tod bekommen. Und das soll sich auch in dem Leben der Christen widerspiegeln. Ein perfektes Beispiel, und ich möchte mit diesem Beispiel abschließen, das finden wir zum Beispiel, als Paulus am Ende von Römer 11 über die endgültige Erlösung des Volkes Israel nachdenkt. Und dort sagt er, O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wir sehen die gleichen Begriffe hier, ja? Gleiche Begrifflichkeit. Wie unergründlich oder wie unausforschlich sind seine Gerichte, seine Entscheidungen. Und wie unausforschlich seine Wege. Und das ist gerade diese Tatsache, dass Gott mit krummen Linien gerade schreiben kann. Das uns Mut machen sollte und unseren Glauben stärken sollte. Gott helfe uns auch, das wirklich zu verstehen und auch zu praktizieren in unserem Glaubensleben. Amen.